Radio 1. Die Profis.
Das ist richtig schwierig. Sprache, ja. Schrift vor allen Dingen, also Buchstaben, geschriebene Wörter und Zeichen, die werden immer seltener im Alltag benutzt, würde ich sagen, wie das Bargeld so ein bisschen, weil viele Menschen eben nicht mehr schreiben, sondern ihren KIs, also zum Beispiel Siri oder Alexa und ChatGPT, alles diktieren per Spracherkennung. Dabei ist Schrift natürlich unverzichtbar, um Wichtiges zu dokumentieren. Sie können das sehen, zum Beispiel gerade am Iran-Krieg. Ja, es gibt kein von allen unterzeichnetes Dokument zur Waffenruhe zwischen den USA, Israel und dem Iran. Niemand kann nachlesen, was da eigentlich vereinbart wurde. Also interpretiert jede Seite die Einigung, wie sie will. Und das führt natürlich zu den Problemen, die wir gerade merken. Wenn Sie wissen wollen, wer die Schrift quasi erfunden hat, dann sollten Sie das neue Buch lesen des Ägyptologen Professor Dr. Ludwig D. Morenz von der Uni Bonn. Es heißt Vom langen Weg zur Schrift. Herr Morenz, guten Morgen.
Guten Morgen.
Jetzt habe ich wahrscheinlich zu viel versprochen, weil die Schrift natürlich nicht nur einen, sondern viele Mütter und Väter hat, oder?
Die hatte sehr viele Mütter und Väter und im Grunde können wir wahrscheinlich 500 Jahre dafür veranschlagen. Etwas problematisch in der heutigen Zeit ist allerdings wahrscheinlich, dass sie schon eher Väter als Mütter hatte.
Mhm. Wie kommt das?
Schriftgebrauch wahrscheinlich eine primär maskuline Kulturtechnik war.
Mhm. Als Laie stelle ich mir das so vor. Am Anfang war die Höhlenmalerei. Da sind also frühe Künstler, die merken, ich kann mit Kohle oder was auch immer die benutzt haben, an der Höhlenwand etwas darstellen, zum Beispiel ein Tier, was ich jagen möchte. War das der Beginn der Schrift?
Das war eine Vorstufe. Man könnte das vielleicht so sagen, tatsächlich eben dieses Bildermachen hat ja was sehr stark in dem, was wir im Deutschen ganz gut benennen können, wirklich dieses Abbilden. Und dann eben dieser allmähliche Weg zum Sinnbild, das eben meinetwegen der dargestellte Stier in einem nächsten Schritt dann für, sagen wir, eine Stiergottheit steht. Also insofern abstrakter sich von dem primären Bild löst und dann in einem dritten Schritt eben das Zeichen des Stiers einfach nur für den Lautwert benutzt werden kann. So könnte man sich das als evolutionären Prozess, glaube ich, ganz gut vorstellen.
Okay, da sind jetzt zwei Sachen drin. Zum einen vom Bild selber, also wird Vogel, Hund, Katze, Maus an die Wand gemalt. Das kann man erkennen. Jeder kann sofort sehen, was es ist.
Dann ganz genau.
Dann aber werden irgendwann diese Schriftzeichen abstrakt. Also was ein K, ein Buchstabe K oder ein L oder ein S ist, dieses halbe 8, das hat für mich ja erstmal nichts zu tun mit dem Sound, den die ausdrücken. Wie kam es dazu?
Ganz genau, das war praktisch eine Übertragung, weil sehr vieles von unserer menschlichen Kommunikation gar nicht so einfach abbildbar ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie eine gegen die Erwartung gehende Aussage formulieren wollen, zum Beispiel im ägyptischen Raum, ich lebe nach dem Sterben. Wenn Sie da nur eben das Leben und das Sterben darstellen würden, dann würde irgendwie ohne die Präposition, die lässt sich nicht einfach so bildlich darstellen. Und da setzt eben diese Referenz der Bilder auf die Sprache an. Und daher diese Notwendigkeit sogar, eben den Sprachlaut auch mit auszudrücken. Ich weiß nicht, ob das Beispiel überzeugt.
Ja, ich weiß nicht, der Sprachlaut. Also vielleicht können wir es mal praktisch machen. Ich denke an so einen Sprachlaut wie S zum Beispiel.
Ja.
Wie spiegelt er sich wieder in Zeichen?
Wir kennen vielleicht aus Kinderzeiten alle diese Bilderrätsel. Dass man eben im Deutschen eben, was weiß ich, einen See abbilden würde und dann würde man sich darauf einigen, ach, lass mir doch die Vokale weg und so landet man bei dem Lautwert S.
Mhm.
Und ganz ähnlich hat das eben bei Hieroglyphen auch funktioniert. Mein neues Lieblingsbeispiel ist das Einkonsonantenzeichen für W, das ist eine Wachtel. Zufall hat natürlich mit dem deutschen Wort überhaupt nichts zu tun, aber die Ägypter haben wie wir auch den Wachtelgesang gehört und der ist wie, wie, wie.
Mhm.
Also wer das mag, kann das gut nachhören. Und daraus ist dann eben wegen dieses Rufes ist die Wachtel zum Zeichen des Lautwerts W gewählt worden. Bedeutet also überhaupt nicht mehr die Wachtel in der Schrift.
Ist das denn eine Entwicklung gewesen, die top-down erfolgt ist? Also da waren die Gelehrten, die Schriftgelehrten, oft wahrscheinlich auch die Priester, die sich diese Schriftzeichen ausgedacht haben und sie dann irgendwann sehr viel später dem Volk überbracht haben? Oder war es umgekehrt? Man hört rein in die Sprache des Volkes und entwickelt daraus die Schriftzeichen.
Beides. Also vereinfacht gesagt, in Ägypten gab es in dem Sinn keinen Martin Luther, der dem Volk aufs Maul geschaut hat, wie er das so plakativ gesagt hat. Das war wirklich sehr, sehr durchmischt. Was mir allerdings, glaube ich, sehr wichtig dabei ist, das spricht ein bisschen gegen den reinen Top-Down-Approach, dass eben niemand das System Schrift schon im Kopf haben konnte, sondern dass sich das erst graduell aufgeschaukelt hat. Man hat hier was probiert, da was probiert, dort mal einen Lautwert gebildet, dann noch einen gehabt. Und irgendwann waren das dann am Ende so viele geworden, dass man gemerkt hat, ach ja, da steckt ja ein Sprachsystem dahinter. Und die ägyptische Sprache hat wie jede Sprache eben ein begrenztes Inventar von relevanten Lautwerten. Das sind in der Regel immer zwischen 20 oder 30 Lautwerten, die relevant sind. Mhm. Und so ist dann nach lauter Einzelversuchen ist erst in dem nächsten Schritt so eine Art Systematisierung entstanden. Also man könnte sagen, das System Schrift war erst dann da, als eben diese Erkenntnis auf einer sehr abstrakten Weise wirklich dann präsent war. Man hat eben nur ein begrenztes Inventar von Lautwerten. Das ist ein kognitiv sensationeller Schritt, den wir uns heute mit unserem Training des Schreibens gar nicht mehr rückwärts vorstellen können,
Vom langen Weg zur Schrift über Abstraktion und Sedimentierung im Niltal des 4. Jahrtausends, so heißt dieses Buch des Bonner Ägyptologen Professor Dr. Ludwig D. Morenz. Herr Morenz, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ich danke Ihnen und wünsche noch ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich auch.